in einer Predigtreihe Teil 13 heute die 10 Gebote. Und ich möchte heute mit euch über einen Text sprechen, der, und bevor ich den auch mit euch lese zum Teil, möchte ich euch gerne so ein bisschen Zusammenhang geben und mal eben eine relativ große Zeitspanne zusammenzufassen. Das Volk Israel war in schrecklichen Lebensumständen in der Sklaverei. Gott befreit die Leute unter anderem durch einen ehemaligen Schafhirten namens Mose. Und er bringt sie, dieses ganze Volk, aus der Sklaverei zu sich, um mit diesen Leuten einen Bund zu schließen. Und er gibt diesen Leuten 2 Steintafeln mit 10 Geboten drauf und sagt, das sind meine Bedingungen, das sind die Bedingungen für die Leute, die mit mir unterwegs sein wollen. Er hat sie dort selber eingraviert und er sagt, wenn ihr euch danach richtet, und diese 10 Gebote sind wie 10 Überschriften, da sind ganz, ganz viele Zusagen Gottes auch mit drin enthalten. Wenn ihr euch daran orientiert, wenn ihr an diesem Bund festhaltet, dann wird es euch gut gehen und ich werde euch segnen und ich werde euch beschützen, ich werde euch helfen, ich werde euch versorgen. Aber auch der Umkehrschluss, ihr müsst nicht daran festhalten, ihr könnt auch diesen Bund wieder verlassen, aber dann wird es euch auch nicht gut gehen und ihr verlasst auch meinen Schutz und meine Versorgung und meine Hilfe. Und jetzt hatten sie diesen Bund mit Gott gemacht und irgendwann kommen sie auch in das gelobte Land und man möchte meinen, dass sie dann glücklich bis ans Ende ihrer Tage mit ihrem Gott gelebt haben und auch alle zukünftigen Generationen dort im Frieden und im Glauben mit ihrem Gott leben. So wäre das Ende eines Märchens oder so wäre das Ende eines Hollywood-Films, aber leider nicht die Realität. Sondern es geht eigentlich immer up and down. Sie machen wieder ihr eigenes Ding, sie verlassen diesen Bund, sie machen ihr eigenes Ding und es kommen wieder Krisen und dann wenden sich wieder Gott zu. Und so geht es immer hin und her, ein up and down und manchmal mehr ein down als up. Und so kommt es, dass im Laufe der Jahre wirklich Kriege, Mord und Totschlag, Verwüstung, Menschenraub, ganz furchtbare Dinge, alle wieder zurückkommen. Und irgendwie so ziemlich jede Supermacht der damaligen Zeit fegt einmal durch das Land. Erst die Assyrer, dann die Babylonier, später die Perser. Und die verschleppen einen Großteil der Bevölkerung wieder zurück in die Sklaverei. Jetzt haben wir so knapp 500 vor Christus und Jerusalem ist verwüstet, der Tempel ist verwüstet. Ganz viele Leute finden sich wieder in einem fremden Land in der Sklaverei. So ein bisschen, sie sind wieder da, wo sie eigentlich mal gestartet sind. Wo sie eigentlich nie wieder hin wollten. Und Gott befreit sie auch diesmal. Diesmal nimmt er einen Gebrauch, der einen Mundschenk. Das ist sowas wie der Getränkebeauftragte oder ein Kellner. Aber er war der Kellner des Königs und er hat den Namen Nehemia und er bekommt die Erlaubnis vom König, vom persischen König, dass er wieder zurückgehen darf und dass er Jerusalem wieder aufbauen darf, die Stadtmauern, den Tempel. Und hinterher geht es auch dahin, dass das ganze Volk wieder zurückgehen darf, ein Großteil der Bevölkerung wieder zurückgehen darf nach Hause und er sie freilässt. Und jetzt sind sie wieder in Jerusalem und sie starten einen riesengroßen Gottesdienst. Open Air, das ganze Volk, vorne eine Holzbühne. Und das ganze Volk bittet Esra, das war damals der Pastor, und sagt, bitte les uns aus den 10 Geboten vor, les uns von der Tora, aus den 5 Büchern Mose vor. Und sie machen einen großen Gottesdienst, es wird vorgelesen, es wird aber auch erklärt. Und was sie genau gelesen haben, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, es ging irgendwie so von frühmorgens bis mittags, also schon richtig langer Gottesdienst, mehrere Stunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch über die 10 Gebote gesprochen haben, denn das ist ein ganz zentraler Text und ganz viel dreht sich immer wieder auch darum. Und dann geht dieser Gottesdienst weiter und plötzlich war vielleicht erste Bibelstelle, Nehemia 8, Vers 8, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gehörte verstand. Und dann passiert etwas, was irgendwie relativ merkwürdig ist. Alle Leute sind plötzlich total niedergeschlagen und richtig traurig. Alle fangen an zu heulen. Das ganze Volk weint. Und man fragt sich, warum eigentlich? Keine Ahnung, der Text sagt das überhaupt nicht. Es ist doch eigentlich ziemlich viel Positives passiert. Die Stadt ist wieder aufgebaut, die Häuser sind wieder aufgebaut, der Tempel ist wieder aufgebaut. Sie haben sogar den Armen die Schulden erlassen, größtenteils. Ich weiß nicht, ob komplett, aber es wurden auf jeden Fall jede Menge Schulden erlassen. Und sie waren vor allem keine Sklaven mehr. das war doch so viel Positives passiert und jetzt sind sie alle total down und total niedergeschlagen und am Heulen. Die Leitung dieser Veranstaltung hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, hier läuft irgendwie gerade irgendwie was verkehrt. Warum sind die Leute so traurig? Warum sind die so niedergeschlagen? Ich möchte mal so drei Mutmaßungen nochmal in den Raum stellen, warum sie vielleicht niedergeschlagen waren. Sie haben ja so ein bisschen das Ähnliche gemacht, was wir auch in den letzten Wochen gemacht haben. Sie haben sich über die 10 Gebote darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben das ja noch so ein bisschen intensiver gemacht. Wir haben auch noch das wie als Überschriften genommen und wir haben auch noch darüber gesprochen, was Jesus darüber gesagt hat. Das konnten die natürlich noch nicht, weil Jesus kam erst 500 Jahre später. Aber vielleicht, als sie das gehört haben, haben sie gedacht, das schaffen wir nie. Der Anspruch, das schaffen wir doch nie, das ist doch gar nicht möglich, so zu leben. Das geht doch gar nicht, das kann ich doch gar nicht. Immer wieder höre ich da was, wie ich eigentlich sein sollte, da komme ich doch nie dran. Das zieht mich total runter, immer wieder was zu hören, was ich eh nicht leben kann, was ich nicht schaffe. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einigen Leuten bei euch so geht, wenn ihr die Bergpredigt lest oder davon hört, dass ihr auch denkt, das geht doch gar nicht. Da bin ich doch meilenweit von entfernt. Wenn man die Worte wirklich ernst nimmt von Jesus, was er für einen Standard da plötzlich ausruft, das schaffe ich doch nie. Das kann einen echt runterziehen. Zweite Möglichkeit, was die Leute vielleicht runtergezogen hat. Vielleicht haben die Hörer auch noch an alte Helden gedacht. König David. Oh, was war das für ein Kerl? Der war noch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Oh, wie der Goliath fertig gemacht hat. Und dann denken sie vielleicht, aber der hat es eigentlich auch nicht so richtig geschafft. Später, als er König war, ist er fremdgegangen, hat dann auch jemanden umbringen lassen auf ganz fiese Art und Weise, um die Frau heiraten zu können. Und wenn so jemand wie David nicht schafft, wie sollen wir das dann erst schaffen? Und auch mir ist das schon mal so gegangen, dass ich Glaubensvorbilder hatte und auch immer noch habe, die richtig toll gestartet sind, die auch in ihrer Biografie mit Jesus als Christ, als vielleicht sogar auch sehr einflussreiche Jünger von Jesus, die was aufgebaut haben, die inspirierend waren, die super Werte hatten, die super gelebt haben, die mir richtige Vorbilder sind, dass die richtig großen Mist gemacht haben. Da kenne ich jemanden, der jetzt im Knast sitzt, weil er als Pastor irgendwelche krummen Finanzgeschäfte gemacht hat. Oder ihr kennt vielleicht einen Pastor, der ja, irgendwie dann wegen Ehebruch sein Ansehen auch verloren hat. Oder andere Sachen gemacht hat, die irgendwie nicht gut waren. Und dann denkt man vielleicht, oh Mann, ey, wenn der das schon nicht schafft, so ein Held, dann schaffe ich das doch erst recht nicht. Oder letzte Mutmaßung. Vielleicht gehen das auch einigen Leuten euch so oder auch damals den Leuten so, dass wenn darüber gesprochen wird, dass so viele wunde Punkte getroffen werden. Die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu deinen Kindern, die Beziehung zu deinem Ehepartner, die Wahrheit reden oder lügen, stehlen und geben, neidisch sein, das Gefühl zu kurz gekommen zu sein, der Umgang mit dem eigenen Zorn, mit den Gefühlen, all diese Dinge, das sind Themen, wo so viele wunde Punkte eigentlich getroffen werden können, dass es eigentlich schon fast damit man rechnen muss, dass Leute daran erinnert werden, an ihr eigenes Versagen, vielleicht sich auch dafür schämen oder auch, ja, wo ihnen was angetan wurde, wo sie noch dran zu knabbern haben, wo sie eine Erfahrung gemacht haben, für die sie nichts können, die immer noch wehtut. Und wenn dann in so einem Gottesdienst sowas vorgelesen wird, dann wird man daran erinnert und es zieht einen runter. Eine Menge Möglichkeiten, das zu hören und hinterher richtig mit einem miesen Gefühl hier vom Hof zu fahren. Die Leute damals im Gottesdienst, die haben sich überlegt, ey, hier läuft irgendwie gerade richtig was verkehrt. Hier läuft gerade was in eine absolut falsche Richtung. Die Grundstimmung ist falsch. Und es passiert Folgendes. Wir lesen mal die nächste Stelle. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Nächster Satz. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, seid nicht niedergeschlagen, seid nicht frustriert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert, seid nicht niedergeschlagen. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn, kleine Ergänzung des Predigers, denn jetzt hatten sie den Sinn davon verstanden, von dem Gehörten. Den Vers noch nicht. Denn jetzt hatten sie verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Der erste Gedanke ist, das macht man doch nicht. Also man kann ja nicht sagen: Hey Leute, hört jetzt mal auf zu weinen, stopp, nicht mehr weinen, nicht niedergeschlagen sein, freut euch. Anderes Programm, wir sind jetzt alle fröhlich, wir feiern jetzt, und das kann man doch nicht befehlen. Das geht doch nicht auf Knopfdruck, das sind auch Gefühle, das ist doch schon fast unanständig, so von vorne zu befehlen: Ihr müsst euch jetzt alle freuen. Das kann man doch nicht machen. Fakt ist aber, die haben es gemacht und es hat funktioniert. Und ich finde das schon ein bisschen skurril. Die gehen wirklich rum: Aufhören zu weinen, ihr habt das falsch verstanden. So ist das nicht gemeint. Ihr sollt euch jetzt freuen. Die richtige Reaktion wäre, dass ihr in Jubel ausbrecht. Esst was Fettiges, trinkt was Süßes, lasst uns feiern. Ihr habt das falsch verstanden. Und dann geht diese Trauerveranstaltung, ja, wo irgendwie alle deprimiert sind, in ein Freudenfest über. Und die Grundstimmung dreht sich um 180 Grad. Esra, Nehemia, die Leviten, also die Leute, die das geleitet haben, die haben zwei Gründe genannt, warum die Leute jetzt gut drauf sein sollen. Und warum du gut drauf sein solltest, wenn du was von den 10 Geboten hörst, wenn du dir die Bergpredigt durchliest. Ein Argument ist, sie sagen immer wieder: Ihr sollt jetzt aufhören zu weinen, denn dieser Tag ist heilig. Dieser Tag ist etwas Besonderes. Und ich glaube zutiefst, dass dieser Tag, nicht nur weil heute der 7. Tag der Woche ist, der ja auch dem Herrn eh immer noch so ein bisschen besonders ist und speziell ist, der dem Herrn heilig ist, besonders ist, aber ich glaube, dass dieser Tag, heute der 15. August, dass er ein besonderer Tag ist. Und dass auch die MP3-Hörer, die das vielleicht am Mittwoch hören, dass Gott euch an diesem Tag, an dem ihr das hört, einen besonderen Moment schenken wird. Wo Dinge möglich sind, die, wo du denkst, es ist nicht möglich. Wo plötzlich etwas, was geht, was du vielleicht aus eigener Kraft nicht machen kannst. Wo sich bei dir etwas drehen kann. Hört jetzt auf zu weinen, denn dieser Tag ist ein besonderer Tag, ist ein guter Tag, wo sich echt was verändern kann. Ganz kleiner Exkurs, habe ich auch schon häufig gesagt, aber man muss es sagen, weil es so wichtig ist. Jemand, der gerade etwas, einen Trauerfall erlebt hat oder etwas Furchtbares in seinem, sonst was in seinem Leben erlebt hat, der in Trauer ist, der hat natürlich das Recht und auch, da ist es dran, zu weinen und in Trauer zu sein und traurig zu sein. Das meint der Text überhaupt nicht. Und jeder, der was anderes behauptet, erzählt Quatsch. Es gibt Zeiten, wo man trauern muss. Und es gibt sogar auch so eine heilige Traurigkeit, die einen betroffen macht, wenn man merkt: Oh, ich habe Mist gebaut. Und man bereut das und ist auch traurig darüber. Und das gibt einem auch Energie, eine neue Richtung einzuschlagen. Aber hier geht es darum, dass die Leute niedergeschlagen sind. Nicht eine konstruktive Niedergeschlagenheit, die Energie gibt für einen Richtungswechsel, sondern: Ja, wir schaffen das nicht. Andere haben es auch nicht geschafft. Und ach, ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht und das geht doch alles nicht. Und natürlich stimmt das. Ich glaube auch wahrscheinlich, den Standard von Jesus, aus eigener Kraft schaffen wir das gar nicht. Und es stimmt, eine Menge Leute sind auch schon ordentlich auf die Nase gefallen. Auch richtige Helden. Und es stimmt auch, dass uns das auch an viele Dinge erinnert, die dumm gelaufen sind. Wobei das untertrieben ist, das sozusagen. Und trotzdem, heute ist ein besonderer Tag, an dem sich was verändern kann. Zweiter Grund. Ihr sollt aufhören zu weinen. Ihr sollt nicht niedergeschlagen sein. Ihr sollt nicht frustriert sein. Ihr sollt nicht deprimiert sein, sondern ihr sollt euch freuen und ihr sollt gute Laune bekommen. Eure Grundstimmung soll eine andere sein, denn aus folgendem Grund, die Freude am Herrn ist deine Stärke und deine Stärke und deine Stärke unsere Stärke. Wenn wir uns darauf fokussieren, nicht was wir alles nicht schaffen, was andere schon nicht geschafft haben, was irgendwie andere uns angetan haben oder wir falsch gemacht haben. Wenn wir darauf fokussiert sind, da liegt nicht so viel Kraft drin. Aber der Fokus auf dem, was Gott machen kann, die Freude an ihm, darin liegt Power. Die Freude am Herrn ist Stärke, das beinhaltet Kraft. Und ich möchte nicht heute Morgen sozusagen das so verstanden wissen, dass ich quasi euch kritisieren möchte, dass ihr unter euren Masken mehr grinst, wenn ihr hier hinkommt. Nach dem Motto, wir sollen eine etwas fröhlichere Veranstaltung sein. Sondern ich glaube, dass wir eine Grundstimmung der Freude in unserem Herzen uns Gott geben möchte. Dass Gott ein Freudenversorger ist, der uns eine Menge Grund gibt, uns zu freuen. Dass wenn wir uns damit beschäftigen, dass da so viele Gründe sind, die uns motivieren können, die uns positiv draufbringen. Er ist der Freudenversorger. Manche Leute haben ja eine Vorstellung von Gott, dass Gott ein schlecht gelaunter, zorniger Griesgram ist, der ab und an einen positiven Moment hat und sich mal freut. Ich glaube, dass Gott ein fröhlicher, lebensfroher Gott ist, der auch zornige Momente hat, traurige Momente hat, und auch Momente, wo er vielleicht auch griesgrämig ist. Aber das ist, ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Ich glaube nicht, dass es Gottes Grundgefühl ist, schlecht drauf zu sein und frustriert zu sein, sondern dass er das so ein Prinzip ist seines Reiches. Ich habe euch diesen Vers aus Römer einmal mitgebracht, wenn ihr ihn einmal reinklicken könnt. Dort steht, dass das Reich Gottes nicht darin besteht, aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist ein elementarer Bestandteil. Und Veränderung ist dann möglich. Egal, ob wir jetzt irgendwie eine Frohnatur ins Leben gestartet sind, ob wir Optimist sind, das kann sich drehen, weil heute dieser Tag besonders ist. Und weil in der Freude am Herrn unglaublich viel Stärke liegt. Und sich eine Veränderung stattfinden kann. Manchmal sagt man vielleicht auch, ah ja Mann, aber bei mir, da sind einfach so viele Dinge schiefgelaufen. Ich weiß noch genau, vor 10 Jahren hat der Christ was zu mir gesagt, das hat mich so verletzt. Und wäre ich doch damals mehr gefördert worden oder wäre ich damals mehr gesehen worden oder hätten die nicht mir so übel da mitgespielt, dann könnte ich doch. Oder hätte ich einen Partner, dann könnte ich doch. Oder hätte ich doch einen Job, dann könnte ich doch. Oder hätte ich keinen Job, dann könnte ich doch. Und wären meine Umstände anders, dann könnte ich mich freuen. Dann könnte das irgendwie, dann könnte auch die Freude am Herrn meine Stärke sein. Wenn die Umstände perfekt sind, freut sich fast jeder. Selbst der Mafia-Boss postet voller Glück ein Foto von seinem perfekten Essen im perfekten Restaurant, in perfekter Atmosphäre am perfekten Strand und freut sich des Lebens. Aber bei Gott liegt so eine Power, dass sogar in Umständen, ich habe es mal im Hebräerbrief euch hier mitgebracht, dass selbst wenn die Umstände katastrophal sind, dass man Dinge mit Freude ertragen kann. Im Hebräerbrief steht, kannst du es einmal einblenden? Noch einmal zurück. Dort steht, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und als euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen. Weil ihr wusstet, dass Gott euch eine Zukunft geben wird, die noch viel besser ist als das, was ihr jetzt habt. Ich habe sie scheinbar doch nicht mit dabei gehabt, den Vers. Hey, da sind Christen, die haben das geschafft. Die haben mitgelitten mit ihren Kollegen, die gerade im Gefängnis sitzen. Und ihr wurde sogar ihr Eigentum weggenommen. Die haben alles verloren und haben das mit Freude ertragen. Krass, dass Leute sowas schaffen können. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie wussten, hey, da kommt noch, das Beste kommt noch. Ich habe eine super Zukunft vor mir. Das Beste kommt noch. Hey, und ich wünsche uns echt so einen Perspektivwechsel, dass das irgendwie möglich wird, dass ihr das hinbekommt. Und ich glaube, dass jeder Gottesdienst die Chance beinhaltet, dass du vielleicht frustriert über dich selber, über deine Gemeinde, über deine Arbeitsstelle, über deine Familie, dass du frustriert hingekommen bist und niedergeschlagen bist und dass sich die Stimmung dreht und dass du hier rauskommst mit Optimismus, mit Sicht Gottes, mit Freude im Herzen. Es gibt eine Sache, die ich als Glaubensstarter, keine Ahnung warum, intuitiv total richtig gemacht habe. Und das sage ich jetzt nicht, um hier anzugeben, sondern die habe ich richtig gut gemacht. Ich hab sie richtig gut verstanden. Könnt ihr einmal die Fenster zumachen, damit wir hier etwas weniger Musik haben? Eine Sache, die ich ziemlich richtig gemacht habe, direkt am Anfang, und zwar, ich habe verstanden, hey, ich will Jesus nachfolgen und dann soll ich das tun, was er tun würde an meiner Stelle. Okay, aber was würde Jesus denn an meiner Stelle tun? Was findet er denn gut und was findet er schlecht? Und das Erste, was ich unterstrichen habe, war nicht die ganzen super tiefgehenden Sachen, sondern die ganzen praktischen Dinge. Tu das nicht, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, das darfst du tun, das darfst du auf keinen Fall tun. Und ich habe das alles unterstrichen und ich fand es super. Und ich habe andere Leute kennengelernt, die sagten, oh, ist das immer schlimm, da steht immer, das sollst du tun und das darfst du nicht tun. Und das findet Gott gut und das findet er scheiße. Oh, das zieht mich ja so runter. Und ich so, hey, warum zieht dich das denn runter? Mich zieht das total rauf. Zwei Leute lesen den gleichen Text. Ich habe mir bei so vielen Stellen gedacht, hey, das ist doch genau das, was ich eigentlich will. Das wäre doch so cool, wenn das Leben so aussehen könnte. Das wäre doch so cool, das scheint ja möglich zu sein. So würde ich gerne leben. Das ist doch cool. Und so möchte ich ja gar nicht leben. Es wäre doch toll, wenn die Welt so aussehen würde und nicht so, wie sie jetzt gerade ist. Und so kann man eine Sicht haben. Ich nenne das mal so eine alte Sicht. Ich schaffe das nicht. Die 10 Gebote, Bergpredigt, das ist doch gar nicht möglich. So viele sind schon gescheitert. Das klappt doch eh nicht. Meine Umstände geben es einfach nicht her. Wenn doch alles anders wäre, dann könnte ich vielleicht. Und das zieht mich runter. Oder die Sicht, und das wäre die Sicht, die ich dir wünsche, könnte sein, das geht. Weil heute ein besonderer Tag ist. Wow, das wäre doch cool, so möchte ich doch eigentlich leben. Hey, und so viele haben das schon geschafft. Und auch so viele, die zwischendurch böse auf die Nase gefallen sind, die haben trotzdem weitergemacht. Und viele sind hingefallen, aber viele sind weitergegangen. Es geht, es ist eine tolle Perspektive, das Beste kommt noch. Ich habe so viel da drin. So viel geschafft, so viel, was um mich herum ist. Auch wenn die Umstände schwierig sind, Gott will mich unabhängig davon machen. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich möchte die Band mal nach vorne bitten. Und ich wünsche euch, dass das möglich ist, dass euch die 10 Gebote, die Bergpredigt, wenn dich das eher runterzieht, dann glaube ich, hast du es nicht wirklich verstanden. Sondern es ist eigentlich eine so geile Perspektive, das Leben kann völlig anders sein. Es geht. Es geht. Und letzter Bibelvers, einfach weil ich ihn total cool finde. Und er gilt sozusagen hier für Heiko und Jean und Stevie aus dem Korintherbrief. Könnt ihr den einmal auf die Leinwand holen? Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freunde, denn ihr steht fest im Glauben. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Musik haben, ein bisschen Lobpreis haben. Ich lade dich ein, dass du, wenn du kannst und magst, irgendwie aufstehst, dass du dich reingibst, dass du die Texte in dein Herz rein wirken lässt, dass du offen dafür bist, sagen, hey, heute ist ein besonderer Tag. Ich werde gleich noch was Fettiges essen, was Süßes essen. Dafür wird gleich noch Gelegenheit sein. Ich will hier rausgehen in einer anderen Perspektive. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und die wollen uns jetzt dabei helfen, Gehilfen eurer Freude zu sein. Amen.